Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Und liebe Geschwister, das ist eine Frohbotschaft. Ich weiß aber manches Mal nicht, ob sich diese Frohbotschaft schon bei uns tief genug ins Herz eingesenkt hat. Da muss ich mich auch selber immer wieder fragen. Es ist nicht nur irgendeine Frohbotschaft, sondern es ist auch eine unumstößliche Wahrheit, an der wir ganz beständig festhalten müssen. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Und da stellt sich an erster Stelle die grundlegende Frage: Glaubst du, dass Gott immer für dich ist? Glaubst du das? Ich hoffe, dass wir diese Frage heute beantwortet bekommen. Glaubst du, dass Gott immer für dich ist? Natürlich müssen wir auch lernen zu unterscheiden. Denn es wird nicht immer so sein, dass Gott mit allem einverstanden ist, was du tust oder was auch ich tue. Gott ist bei weitem nicht immer mit allem einverstanden, was wir tun. Und Gottes Geist kann uns sogar manches Mal direkt entgegenstehen. Ja, sogar kann er gegen uns arbeiten oder manche Dinge noch verhindern. Gott ist nicht immer mit allem einverstanden, was wir tun, das nicht. Er eifert sogar manchmal gegen uns mit dem, was wir tun. Doch grundlegend müssen wir wissen und auch daran festhalten, wer durch das Blut Jesu erlöst ist und Gottes Kind ist, der gehört grundlegend zu seinen Kindern. Ja, ist es nicht auch völlig normal, wenn man hier in dieses irdische Leben hineinschaut, dass Eltern in dieser Welt, also wenn es, ich sag mal, normale Verhältnisse sind, im Normalfall, dass Eltern ihre Kinder im Normalfall immer lieben. Ja, Eltern lieben ihre Kinder sogar dann noch, wenn sie auch verkehrte Dinge tun. Doch was werden Eltern aus Liebe tun? Sie werden immer versuchen, ihre Kinder wieder auf den rechten Weg zu bringen, wenn sie irgendwie verkehrte Wege gehen. Oder wenn sie verkehrte Dinge tun. Das ist das Normale und ähnlich ist es bei Gott. Ein hochbetagter Mann, der bereits 90 Jahre alt war, der wurde einmal gefragt: Haben Sie den Herrn Jesus lieb? Und dieser Mann, der antwortete mit einem freundlichen Lächeln: Ja, natürlich habe ich den Herrn Jesus lieb. Das ist ganz selbstverständlich, denn ich glaube an ihn und ich bin auch sein Kind. Und dieser Mann sagt: Ich kann Ihnen aber noch etwas Besseres sagen. Und derjenige, der den Mann gefragt hatte, der sagte: Ja, kann es denn noch etwas Besseres geben, als den Herrn Jesus zu lieben? Was könnte denn das sein? Dieser hochbetagte Mann sagte: Es gibt noch etwas Besseres. Denn das Bessere ist, dass er mich lieb hat. Ich liebe den Herrn Jesus, aber das Bessere ist, dass er mich lieb hat. Welch eine weise Antwort dieses hochbetagten Mannes und welch eine Antwort, die auch schriftgemäß ist. Denn Gott liebt seine Kinder. Und sicherlich wusste dieser Mann auch in seinem hohen Alter, dass auch er immer wieder vor Gott schon versagt hat. Und sogar in dem Alter selbst auch noch versagen wird. Selbst mit 90 ist man noch nicht perfekt oder vollkommen vor Gott. Wie gut ist es, den Herrn Jesus zu lieben? Doch das Bessere ist zu wissen, er liebt mich. Und davon lebt vor allen Dingen unsere Beziehung. Eine sehr, sehr gute Nachricht für dich und für mich. Gott liebt seine Kinder. Und manches Mal, da verstehen wir vielleicht auch nicht immer die Umstände, in denen wir in unserem Leben drinstehen. Manches Mal mögen wir es auch gar nicht unbedingt erkennen, dass Gott uns liebt. Da sind so viele Widerstände da und so viele Dinge, die uns ja entgegenstehen und wo wir gar nicht erkennen, dass Gottes Liebe da ist. Manchmal möchten wir es auch gerne fühlen. Und manchmal dürfen wir es auch fühlen. Aber auf Gefühle können wir uns auch nicht verlassen. Manches Mal fühlen wir auch überhaupt nichts, dass Gott da sein könnte und dass er uns liebt. Und doch sagt es die Bibel, dass wir grundlegend Gottes geliebte Kinder sind, wenn wir eben durch den Glauben an den Herrn Jesus errettet und erlöst sind, dann sind wir Gottes geliebte Kinder. Wenn aber Gottes Kinder, sagt die Schrift, so sind wir auch geliebt. Wenn aber von Gott geliebt, dann nicht nur geliebt, wenn wir das tun, was er gerade von uns erwartet. Manches Mal denken wir irgendwie so komisch und verdreht. Gott kann dich und mich nur lieben, wenn wir das tun, was er sagt. Natürlich ist es schön, wenn wir das tun, was er sagt. Und wenn wir ihm gehorsam sind, dann können wir ihm auch umso mehr gefallen. Aber wisst ihr, Gottes Liebe ist ganz anders. Gott liebt dich zunächst bedingungslos, auch wenn du der größte Versager bist. Und wenn du die verkehrtesten Dinge tust, Gott wird dich immer lieben, weil du sein Kind bist. Bist du Gottes geliebtes Kind. Und Gott macht es nicht von deinem Verhalten abhängig, ob er dich liebt oder nicht. Er liebt dich bedingungslos. Und genau das ist es, was wie in unser Herz hineinversenkt werden muss. Das müssen wir erkennen. Und das erfüllt auch unser Glaubensleben. Ich bin bedingungslos geliebt. Ich brauche Gott zunächst überhaupt keine Leistungen zu bringen. Er hat mich aus Gnaden errettet. Er hat mich schon geliebt, wo ich sein Feind war. Und dann hat er mich herauserrettet aus der Macht der Finsternis, aus der Macht des Teufels. Weil er mich schon geliebt hat, als er ins Kreuz gegangen ist, wo ich noch sein Feind war. Aber jetzt bin ich durch die Erlösung Jesu sein Kind geworden. Und jetzt bin ich aufgrund seiner Gnade bedingungslos geliebt. Ich bin immer bedingungslos geliebt. Und daran müssen wir festhalten. Gott macht keine Bedingung, um dich zu lieben. Es ist schön, wenn wir das tun, was er sagt. Und da wird er auch großen Gefallen daran haben. Aber er liebt uns nicht aus Leistung, sondern das darfst du so annehmen. Du bist bedingungslos geliebt. Natürlich zieht uns diese Liebe ja auch in ein Verhalten, das ihm gefallen möge. Und daran arbeitet auch der Geist Gottes. Das ist natürlich eine Konsequenz davon. Aber zunächst halten wir fest, du bist bedingungslos geliebt. Und er hat uns seinen Geist gegeben, er hat uns seinen Geist in das Herz gegeben, den Geist der Sohnschaft, das ist der Heilige Geist. Und was tut dieser Geist? Er bringt aus uns dieses wunderbare Rufen zu Gott heraus. Es ist der Geist der Sohnschaft, der da ruft, Abba, Vater. Er bringt uns in diese enge Liebesbeziehung zu Gott hinein. Abba, Vater, das ist eigentlich, habe schon mal gesagt, etwas wie ein vertrauter Kosenamen in Bezug auf Gott. Es ist etwas, was man mit der nötigen Ehrfurcht natürlich auch sagen muss, aber wie wenn ein irdisches Kind zu seinen Eltern oder zu seinem Vater sagt, Papa oder Papi. Kannst du dir das vorstellen, dass wir in solch einer engen Beziehung zu Gott stehen und dass das dieser Geist, der in uns wohnt, hervorbringen will? Aber Vater, geliebter Vater, mit Ehrfurcht, Papa. Der Papa im Himmel, ohne es verniedlichen zu wollen. Aber wir müssen auch ein Stück weit dahin kommen in diese enge, vertraute Beziehung. Und dieser Vater, dieser geliebte Vater, dieser Papa im Himmel, der liebt dich nicht nur, wenn du ihm gute Leistungen bringen kannst. Nein, du bist geliebt, weil du sein Kind bist, weil du aus Gnaden erlöst bist, ohne Leistung, bedingungslos. Und das ist wichtig. Das ist so wichtig, obwohl die Bibel so viele Aufforderungen gibt. Wir kommen wirklich den Aufforderungen, ich bin manchmal selber fast überfordert, das alles zu tun und zu halten, was Gottes Wort sagt. Das ist hohe Verpflichtung und es führt uns in ein heiliges Leben hinein, in einen heiligen Gehorsam. Aber deswegen liebt uns Gott nicht. Und da müssen wir zunächst mal ganz frei davon werden, von jeglichem Leistungsdenken. Gott liebt dich nicht nur, wenn du täglich zu ihm betest oder wenn du irgendwelche Aktivitäten für ihn tust oder wenn du dich bemühst um dieses und jenes. Das ist alles richtig. Aber Gott liebt dich ohne das alles. Gott liebt dich zunächst nur, weil du sein Kind bist, weil du durch das Blut seines Sohnes erlöst bist. Und ein ganzes Stück weit kommt es hier im Römerbrief zum Ausdruck. Römer 8, Vers 15 hier sagt bereits, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Du stehst nicht unter Leistungsdruck, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, einen Geist, der uns in eine ganz vertraute Beziehung hineinführt, in welchem wir rufen, aber Vater, Römer 8, Vers 15. Und das ist so herrlich. Das ist so wunderbar befreiend. Und das ist zunächst auch diese frohe Botschaft des Evangeliums. Ich werde befreit aus der Sklaverei Satans und der Sünde. Obwohl wir immer wieder zur Sünde verführt werden, aber grundlegend sind wir frei gemacht und wir sind hineingestellt in diese vertraute Beziehung, in die Sohnschaft, in dem wir jetzt rufen, Abba, Vater, geliebter Vater, unser Papa im Himmel. Und das ist herrlich. Es ist so wunderbar zu wissen, wir gehören zu Gott und nichts mag uns von Gott zu scheiden. Wir dürfen alle Zeit, aber auch in dieser Beziehung zu ihm kommen. Er ist immer da, er hat immer ein offenes Ohr für dich. Und er sorgt sich ja um dich. Er ist bemüht um dich. Er möchte natürlich, dass du in der richtigen Spur bleibst, richtig zu ihm hinwächst, dich auf die Ewigkeit zubereitest. Und es ist ja auch wunderbar zu wissen, dass wir sogar als seine Kinder auch als Erben und Miterben Christi eingesetzt sind. Natürlich können wir auch da viel dazu noch beitragen. Das haben wir auch in der Bibelstunde neulich wieder angeschaut. Aber grundlegend bist du eingesetzt als Erbe und Miterbe Christi. Und natürlich könnte ich jetzt nur die ganze Predigt davon schwärmen und sagen, ja, es ist so wunderbar, dass wir von Gott geliebt sind und dass es so schön ist, dass wir in dieser Beziehung stehen. Und das ist auch wichtig. Halte daran fest. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Du bist bedingungslos von Gott geliebt. Aber wir müssen natürlich auch die andere Seite sehen und die Bibel in der Ausgewogenheit sehen und immer auch in der Mitte bleiben. Nicht, dass wir jetzt anfangen, auf einer Wolke 7 zu schweben und sagen, ja, wenn wir so geliebt sind, dann kann uns in dieser Welt ja gar nichts mehr passieren. Wir werden immer problemlos sein. Und wenn es Probleme gibt, dann sind wir ja wahrscheinlich nicht mehr geliebt von unserem Vater im Himmel. Da kommen wir so schnell in verkehrtes und verdrehtes Denken hinein. Für uns ist es überaus wichtig, dass die Bibel auch davon spricht, dass wir als Kinder Gottes in dieser Welt nicht nur auf Wolke 7 schweben werden, sondern dass die Bibel viel, viel auch von Leid und Leiden in dieser Weltzeit spricht, dass uns das nicht erspart bleibt. Das ist der erste konkrete Punkt, auf den ich eingehen möchte. Leid und Leiden bleiben uns nicht erspart. Denn Gottes Wort zeigt uns an vielen Stellen auf, dass wir als seine Kinder nicht immer verschont werden. Denken wir doch nur an die Seligpreisung zurück, die wir vor Pfingsten behandelt haben. Matthäus 5, Vers 10, was sagt da der Herr Jesus? Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Stehen wir dann auch in der Liebensbeziehung zu Gott? Sind wir dann auch bedingungslos geliebt, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden? Ja, natürlich. Aber Gott sagt niemals, dass wir davon verschont bleiben. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und dass Kinder Gottes mit den schwierigsten Umständen in dieser Welt konfrontiert werden können, das sehen wir auch zum Beispiel hier in Römer Kapitel 8. Römer 8 ist ein wunderbares Kapitel der Gotteskindschaft, der Innewohnung des Heiligen Geistes, des Lebens im Geist und des geistlichen Sieges. Aber gerade auch dieses Kapitel zeigt im Gegenzug die ganzen anderen Dinge auch auf, die Leiden und Erschwernisse, von welchen die Kinder Gottes nicht gänzlich verschont bleiben. Nebenbei steht das hier auch in Vers 17. Vers 17 sagt, sind wir Aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Und jetzt kommt der Kehrschluss. Wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist also nicht nur eine Liebelei oder so ein Dahinschweben. Nein, es geht in die Tiefe, es geht in tiefe Leidensspuren auch hinein. Aber wenn wir zu leiden haben, dann geht es auch vom Leiden in die Herrlichkeit. Gott möchte auch damit etwas bewirken. Wenn anders wir mit ihm leiden, auf das wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also solche Aussagen, die zeigen uns, dass es absolut in die Tiefe gehen kann, auch in diesem Leben. Aber Gott hat seine guten Absichten damit. Vers 18. Da sagt Paulus, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist schon so ein kleiner Ausblick auch wiederum in die Herrlichkeit, wenn Leiden in der jetzigen Zeit. So sind sie nichts gegenüber dem, sagt der Apostel Paulus, gegenüber der Herrlichkeit, die uns bei Gott erwartet. Wenn du in dieser Weltzeit irgendwelche Dinge zu erleiden hast, so schau auf die kommende Herrlichkeit. Es wird nichts sein in Bezug auf die Herrlichkeit, die uns bei Gott erwartet. Und wenn wir es in Bezug auf Gott erleiden und durchleben, so wird es ohnehin in Herrlichkeit verwandelt werden. Ja, vielleicht denkt mancher jetzt von uns, die Bibel spricht halt so von den allgemeinen Erschwernissen, wenn sie von Leiden spricht, welche das Leben so ohnehin mit sich bringt. Natürlich können das solche Dinge sein. Es können allgemeine Erschwernisse des Alltages sein, die uns hier treffen können. Doch an verschiedenen Stellen der Bibel zeigt es uns der Herr Jesus, dass einfach wir nicht immer verschont bleiben in dieser Welt, auch mit Verfolgungen, mit anderen Dingen, die unter Umständen auch Gott ganz bewusst zulässt, weil er uns mitten in diese Welt hineingestellt hat. In Johannes 16, Vers 33, da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. Jesus sagt, in mir könnt ihr alle Zeit Frieden haben. Ich habe es zu euch gesagt, solches habe ich zu euch geredet. Und er sagt, in der Welt, da habt ihr Trübsal. Andere übersetzen auch Drangsal. In der Welt, da habt ihr Trübsal oder Drangsal. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da zeigt der Jesus wiederum, in der Welt habt ihr nicht nur irgendwelche Luftsprünge oder schwebt ihr nicht nur auf Wolke 7. In der Welt, da habt ihr Trübsal. In der Welt, da habt ihr Drangsal. Der Jesus, der möchte uns natürlich auch, er sagt nicht nur, ihr habt nur schlimme Zeiten in der Welt zu erleben. Er zeigt uns an anderen Stellen auch auf, dass wir auch durchaus gute und schöne Zeiten haben können. Aber grundlegend ist es kein Luftsprung in dieser Welt. In der Welt habt ihr Trübsal. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In Philipper 1, Vers 29 sagt der Apostel Paulus, denn euch wurde in Bezug auf Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben. Es ist Gnade, an ihn zu glauben. Und Paulus sagt, es wurde euch nicht nur die Gnade verliehen, an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Bist du dir schon darüber bewusst geworden, dass Leiden auch Gnade Gottes sein kann? Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und da können wir immer so weitermachen. Es gibt so viele Bibelstellen, die uns aufzeigen, dass wir als Kinder Gottes auch in Leiden hineingenommen werden. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14 stärkten Barnabas und Paulus die Seelen der Gläubigen. Und was sagten sie da? Schön, dass ihr an den Herrn Jesus glaubt. Und von nun an wird das Leben nur noch leicht sein und ihr werdet hier auf Erden, ja, wie auf Wolken wandeln. Schön wär's. Paulus und Barnabas, sie gaben den Gläubigen keine Luftschlösser weiter, sondern sie zeigten den Junggläubigen die Realität des Glaubenslebens auf. In Apostelgeschichte 14, Vers 22, da heißt es, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Also sei da ganz real. Wenn Schwierigkeiten auf dich zukommen, wenn Leiden auf dich zukommen oder auch Anfechtungen, durch diese Dinge musst du ins Reich Gottes eingehen und du musst mit Gott da durchgehen. Kämpfe nicht dagegen an, sondern lass es ganz bewusst zu. Es ist auch einerseits Gnade Gottes, durch solche Dinge hindurch durchzugehen zu können. Nicht immer denken, weg damit, will ich nichts damit zu tun haben, ich muss immer nur alles Schöne erleben in dieser Welt. Das ist falsch. Es ist ganz gefährlich, wenn wir uns gegen all das wehren, was uns irgendwo auch in Leiden hineinbringt oder in Widerstände. Sondern lass es geschehen und geh mit Christus dadurch. Fragen wir uns noch ganz kurz, wie können sich Trübsale oder Leid im Glaubensleben gestalten? Natürlich, ich habe schon vorher gesagt, es kann eventuell in Schwierigkeiten des Alltages sein. Es kann aber auch Benachteiligung innerhalb der Gesellschaft sein oder innerhalb Verwandtschaft und Bekanntschaft, dass wir um des Glaubens belächelt werden. Es kann aber auch bis zu Bedrängnis hinkommen, es kann aber auch bis zur Verfolgung ausarten, weil wir an den Herrn Jesus glauben. In vielen Ländern, wissen wir, leiden Christen massivste Verfolgung. Sie werden gefoltert und eingesperrt um Christi willen. Und sie werden sogar getötet um ihres Glaubens an den Herrn Jesus willen. Das können aber auch bei uns hier in Deutschland auch körperliche Schwachheiten sein, die der Herr zulässt. Es können Krankheiten sein. Es können irgendwelche anderen beruflichen Probleme sein, vielleicht im Beruf oder im Alltag. Es können unter Umständen auch seelische Nöte sein. Problematische Lebenssituationen. Probleme am Arbeitsplatz oder Nöte in Ehe und Familie, die müssen nicht sein. Aber es kann sein, dass es Zeiten gibt, wo wir durch schwierige Situationen durchgehen müssen. Und Gott verfolgt damit seine Ziele. Natürlich kann es auch den Verlust von nahestehenden und geliebten Menschen beinhalten. Viele Gläubige haben schon große Verluste auch von nahestehenden Menschen erlebt. Kann auch materielle oder finanzielle Not sein. Und sagen muss, ja, da möchte der Herr mir was zeigen, da möchte er mich lehren, da möchte er mich verändern. Und sicherlich noch manches andere. Und vielleicht sind auch wir als Kinder Gottes manches Mal geneigt zu fragen, warum muss ich gerade durch diese Situation hindurch? Warum muss es gerade mir so gehen? Dass wir den Herrn fragen, ja, warum muss gerade ich so etwas erleben? Doch wenn wir in dieses Fragen hineinkommen, dann ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, dass uns Gottes Wort eben Trübsale und Leiden nicht verschweigt. Und auch das muss sich in unser Herz einsinken. Genauso wie das, dass wir grundlegend von Gott geliebt sind, so müssen wir uns auch das tief im Herzen verankern und daran festhalten, dass uns Trübsale und Leiden in dieser Welt nicht erspart bleiben. Bedenken wir, auch bei allen Freuden im Herrn hat er uns nie den Himmel auf Erden versprochen. Das hat er nie getan. So müssen wir uns auch demütig unter seinen Willen unterordnen und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe, was du auf mich zukommen lässt, das will ich annehmen. Und dann sind wir im Willen Gottes. Also der erste große Punkt war, Leid und Leiden bleiben uns nicht erspart. Zweitens, auch ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir wieder auf die schöne Seite. Zweitens, Gott ist immer für uns. Eine ganz wichtige Tatsache, darum komme ich nochmals drauf zurück. Denn gerade dann, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann kommen wir in so ein Fahrwasser hinein, oh, Gott möchte mir jetzt wahrscheinlich nichts mehr von mir wissen und er hat mich jetzt wohl verlassen und wendet sein Angesicht von mir und so weiter. Wir sind oft so verdrehte Menschen. Römer 8, Vers 31, schauen wir da nochmal rein. Der Kern unserer Predigt, Römer 8, Vers 31, unterstreicht er diesen Vers. Was wollen wir nun hierzu sagen? Fragt Paulus. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Kennst du jemand? Wenn Gott für dich ist, dass dann noch jemand gegen dich sein könnte, wenn Gott über allen Dingen steht? Wenn wir auch manches Mal geneigt sind zu sagen, Herr, warum? Warum gerade ich und warum muss ich da gerade durchgehen? So müssen wir es immer verstehen, dass Gott darüber steht und dass er irgendwelche guten Absichten hat. Oder ich möchte mal eine andere Frage stellen. Eine primäre Frage. Macht Gott irgendwelche Fehler? Würdest du sagen, dass Gott Fehler macht? Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allweise, kann Gott irgendwelche Fehler machen? Das wäre ein Frevel, wenn wir sagen würden, Gott macht Fehler. Nein, Gott macht keine Fehler. Wir können vielleicht nicht immer alles verstehen, ich auch nicht immer. Aber wir müssen es bekennen und bezeugen, Gott macht keine Fehler. Er macht niemals Fehler. Ja, du und ich, wir sind mangelhaft, wir sind fehlerhaft. Und wir werden oft so schuldig vor Gott. Und wir versagen. Aber Gott macht keine Fehler. Er macht niemals Fehler. 5. Mose 32, Vers 4 bezeugt es so wunderbar. Er ist ein Fels. Und in 5. Mose 32, Vers 4 heißt es weiter, vollkommen ist sein Tun. Er ist ein Fels und vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Gott ist wahrhaftig ohne Falsch. Gerecht und fromm ist er. Vollkommen ist sein Tun. Glaubst du das? Wenn manche Gläubige von Trübsalen und Leiden eingeholt werden, dann sind sie oft auch schnell der Meinung, ja, das ist Gottes Strafe für mich. Ja, vielleicht haben wir uns manches selber eingebrockt. Das ist richtig. Und Gott muss uns auch manches Mal in Erziehung nehmen. Das ist richtig. Aber wir denken manches auch schnell weiter. Oh, jetzt habe ich es wahrscheinlich mit Gott verspielt. Lieben kann er mich jetzt ohnehin nicht mehr. Wie kann mich Gott lieben in so einer Situation, wenn ich vielleicht auch ganz verkehrte Dinge tue? Natürlich wird Gott sich nicht immer zu deinem Fehlverhalten stellen und sagen, ja, das hast du gut gemacht. Und würde dich noch dafür loben. Und natürlich wird es Gott auch irgendwie auch schmerzlich sein, wenn wir verkehrte Wege gehen. Und er muss irgendwo uns auch mal eingreifen und uns wieder entsprechend korrigieren und wieder in die richtige Richtung bringen. Unter Umständen auch strafen, ja. Doch liebe Geschwister, wir müssen unbedingt festhalten, was die Bibel sagt, auch hier in Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott wird alles zum Besten geschehen lassen, dass wir nach seinen Zielen vorwärts gehen können und am Ende gut herauskommen. Wenn unser Herr und Gott irgendwelche schwierigen Dinge in deinem Leben zulässt, vielleicht auch Leiden, Krankheiten, Nöte oder Probleme, womöglich auch Verfolgung auf dich und mich zukommen, so müssen wir unbedingt Römer 8, Vers 28 in Betracht ziehen. Auch wenn wir es nicht verstehen, unterordnen, demütig sein und sagen, Herr, ich weiß gerade nicht, was mit mir geschieht, aber ich weiß, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und Gott weiß, was er tut. Er weiß auch, was uns zum Besten dient und was nicht. Vor allem dürfen wir niemals denken, dass Gott jemals gegen uns sein könnte. Ja, er kann uns korrigieren, er kann uns zurechtbringen, aber deswegen ist er niemals gegen uns. Selbst wenn er uns eine Wand vor die Füße oder vor die Augen stellt, dass wir nicht mehr weitergehen können, dass wir auf eine Wand auflaufen, dann ist er immer noch nicht gegen uns. Er ist für uns, weil er das Beste für uns will, dass wir nichts Verkehrtes tun. Und wie schon gesagt, er wird sich nicht immer zu unseren Sünden stellen. Er wird sich nie zu unseren Sünden stellen. Doch selbst Wenn er uns infolge unserer Sünden erziehen muss, dann wird er es immer aus Liebe tun, weil er uns bedingungslos liebt und weil er immer für uns ist. Freu dich, wenn er dich erzieht. Freu dich und sage: Danke, Herr, dass du mich in deine Zucht nimmst. Danke, dass du mich erziehst. Danke, dass du mich auch in dieser schwierigen Situation weiterbringst. Das ist echt die Unterordnung vor dem Herrn. Was wollen wir nun hierzu sagen, Vers 31? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Kennst du jemand, wenn du sein Kind bist? Kann dann wirklich jemand gegen dich sein? Ist jemand größer als Gott? Ist das wirklich wahr? Kann ich dem vertrauen, was hier geschrieben steht? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Ist da jemand? Ich muss wirklich wissen, dass es so ist. Es ging mir selber auch schon so. Ist da wirklich etwas, dass Gott gegen mich sein könnte? Oder ist das nur, sollt ihr das nur glauben, weil ich das jetzt euch heute Morgen hier predige? Nein, das wäre zu wenig. Das genügt auch nicht. Wir brauchen einen stichhaltigeren Beweis als nur einen Pastor, der uns das predigt. Wir brauchen einen stichhaltigeren Beweis. Vielleicht sogar noch einen stichhaltigen Beweis als den Apostel Paulus. Ihr könnt doch sagen, jetzt sagen wir nur Paulus. Aber worin begründet es der Apostel Paulus? Er begründet es mit einer hundertprozentigen Sicherheit von Gott her. Und genau diese Sicherheit, an der müssen wir festhalten. Und dazu lesen wir noch den Vers 32. Oder Vers 31: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Vers 32: Welcher sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und liebe Geschwister, das ist der stichhaltige Beweis. Wenn Gott dich und mich nicht lieben würde, dann hätte er auch seinen Sohn nicht für dich und für mich gegeben. Und wenn er seinen Sohn für dich und für mich gegeben hat, alles, was, also das Größte, was im Himmel war, Spurgeon sagt es in seinen Schriften so wunderbar, er hat den Liebling des Himmels für uns dahin gegeben. Sein Liebstes hat er für dich und für mich dahin gegeben. Und wenn er das getan hat und wir das so annehmen durften von Gott her, dann ist es der allergrößte und höchste Beweis, dass Gott für uns ist. Vor allen Dingen, weil wir jetzt in Christus sind, in Jesus. Da gibt es nichts Größeres als Gott selbst. Und Gott ist für uns, weil wir in Christus sind. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, er hat ihn für uns alle dahingegeben. Und wenn Gott seinen eigenen Sohn für dich und für mich gegeben hat, warum sollte er denn gegen uns sein? Gib mir eine Antwort. Warum sollte er denn gegen dich sein? Du wirst keine Antwort finden. Es gibt keine Antwort, weil du aus Gnaden errettet bist. Und weil du bedingungslos aus Gnaden errettet und von ihm geliebt bist. In seinem Sohn. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der Sohn, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn, der uns den Vater gezeigt hat. Der Sohn, welcher uns gezeigt hat, wie wir leben sollen. Der Sohn, der sich hat verspotten und gefangen nehmen lassen um unser Willen. Der Sohn, der sich hat auspeitschen lassen, dem die Dornenkrone auf sein Haupt gedrückt wurde. Der Sohn, dem das Kreuz auferlegt wurde, um es hinauszutragen nach Golgatha zur Schädelstätte. Der Sohn, welcher seine Hände und Füße für dich und mich am Kreuz hat durchbohren lassen. Der Sohn, der am Kreuz sein kostbares Blut für dich und für mich vergossen hat. Der Sohn, der am Kreuz sein Leben gelassen hat. Der Sohn, der ins Grab gelegt worden ist und hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Der Sohn, der am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Der Sohn, der lebt. Der Sohn, der aufgefahren ist in den Himmel. Der Sohn, der mit seinem Vater auf dem Thron Gottes ist. Der Sohn, der den Vater gebeten hat, den Heiligen Geist auf die Erde zu senden. Und der Sohn, der jetzt für dich und für mich als Hohepriester vor dem Vater einsteht und dich und mich vor dem Vater vertritt. Der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist der höchste Beweis für dich und für mich, dass Gott für dich ist. Willst du noch mehr Beweise? Es bedarf keine weiteren Beweise. Die Frage ist nur, ob du das glaubst. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit du und ich leben kannst. Der Apostel Paulus fragt, ist da jemand, der so sehr gegen dich und mich angehen kann, dass Gott nicht mehr für uns sein könnte? Und Paulus fragt hier ab Vers 33 wie ein Jurist. Er fragt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Ist es etwa Gott, der sie rechtfertigt? Vers 34, wer will verdammen? Ist da noch jemand? Ist es etwa Christus, der gestorben ist, der vielmehr der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt? Will uns Christus verdammen? Oder Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Ist da etwa jemand? Kann das Trübsal sein? Kann das Angst sein? Kann das Verfolgung sein? Oder das Schwert? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder die Gefahr? Paulus gibt zu in Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Ja, so sieht es aus in der geistlichen Welt. Die Mächte der Finsternis, sie verachten uns, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wir werden getötet den ganzen Tag. Aber zu scheiden mag uns nichts von der Liebe. Es mögen viele Dinge sein, die in unserem Leben vorkommen. Viele Drangsale und Trübsale, viele Leiden und Schicksalsschläge. Doch denken wir stets daran, was auch kommen mag, lass es in dein Herz hineinsinken, Gott ist immer für dich. Immer. Es gibt auch nichts und niemanden, ich sag's noch einmal, was uns von der Liebe Gottes scheiden kann. Das bringt keine Trübsal fertig. Das bringt keine Angst fertig. Das bringt keine Verfolgung fertig. Das bringt keinen Hunger fertig. Das bringt keine Blöße fertig. Das bringt keine Gefahr, nicht einmal ein Schwert fertig. Nichts mag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Und Paulus bringt seine völlige Überzeugung noch weiter zum Ausdruck, indem er sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, nicht einmal der Tod kann dich scheiden von der Liebe Christi, weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, was du momentan erlebst, noch Zukünftiges, sollte noch Schlimmeres kommen, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, Vers 38 bis 39. Die Liebe Gottes wird immer da sein, bedingungslos. Nichts und niemand ist in der Lage, uns zu scheiden von dieser Liebe. Nicht einmal du selbst. Noch einmal. Die Liebe Gottes zu dir und mir ist immer vorhanden. Nichts und niemand kann uns davon trennen. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Da ist nichts, da ist niemand, der das fertig bringt. Ja, es gibt auch so schöne Aufkleber. Manche Gläubigen haben es auch schon auf dem Auto hinten drauf gehabt. Jesus liebt dich. Primär liebt er alle Menschen, ja. Aber wie wunderbar ist es, dass er ganz besonders seine Kinder liebt und sie immer lieben wird. Oder wie es der Liederdichter zum Ausdruck bringt. Er liebt dich. Auch wenn du im Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Selbst wenn du im größten Versagen bist, dann kannst du auf die Knie gehen und sagen, danke Herr, dass du mich dennoch liebst. Danke, dass ich mich dennoch deine Liebe umfängt. Besser noch bringt es das Lied zum Ausdruck, Jesus, mein Herr, wird immer mich lieben. Also wo ich das Lied zum ersten Mal so gelesen und gesungen habe, habe ich gedacht, also das widerspricht sich ein Stück weit. Das kann ich so eigentlich gar nicht so richtig akzeptieren. Aber heute, das singe ich das wirklich von Herzen. So ein schönes Lied. Jesus, mein Herr, wird immer mich lieben. Jesus, mein Herr, wird immer mich lieben. Durch Sünde, Not bin ich zu ihm getrieben. Er gab sein Blut und kaufte mich los. Darum gehöre ich ihm. Darum gehöre ich Jesus. Jesus bin ich geweiht. Nicht für die Erdenzeit allein, auch für die Ewigkeit. Das ist Wahrheit. Es ist einfach wahr. Darum gehöre ich ihm. Darum gehöre ich Jesus. Jesus bin ich geweiht. Und darum bin ich auch immer geliebt. Eine Frage. Wann hast du deinem Herrn das letzte Mal dafür gedankt, dass er dich bedingungslos liebt? Hast du ihm jemals dafür gedankt? Dankst du ihm jeden Tag dafür, dass er dich so sehr liebt, dass er sogar für dich ins Kreuz gegangen ist? Und dass er dich täglich bedingungslos liebt, weil du sein Kind bist? Gerade auch dann kannst du ihm dafür danken, wenn du ihm Kummer gemacht hast. Seine Liebe ist dennoch da. Denke da nicht so engstirnig von Gott. Jesus, dein Herr, liebt dich bedingungslos, er liebt dich immer. Und so komme ich jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Das erste war Leid und Leiden bleiben nicht erspart. Zweitens, Gott ist immer für uns. Und drittens, Gottes Ziel mit dir und mir. Bereits in Römer 8, Vers 28 haben wir es gelesen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und darin dürfen wir schon sehen, Gott hat gute Absichten mit uns. Und das ist natürlich auch wichtig zu erkennen, wenn es in schwierige Umstände hineingeht. Hat dann Gott auch noch gute Absichten mit uns? Eine ganz schwierige Lebenssituation finden wir zum Beispiel bei einem Glaubensmann wie Friedrich von Bodelschwing. Ich habe es mal in einer Predigt erwähnt. Es war im Jahre 1868. Ein Mann, der eine glückliche Familie hatte. Schön, wenn ein Mann Kinder haben darf, eine Frau haben darf und dem Herrn dienen darf. Vier Kinder, alle vier Kinder jubeln auf. Als im Pfarrhaus, das war ein gläubiges Pfarrhaus zu Delwig, ich meine, das war in Westfalen, bei Unna die Tür zum Weihnachtszimmer geöffnet wird, wie wunderbar. Dort liegen schöne Geschenke für die Kinder bereit. Und Friedrich Bodelschwing liest seiner Familie aus der Heiligen Schrift vor, wie es einer gläubigen Familie so ist. Gute Gewohnheit. Und seine Frau hält Karl, das jüngste Kind, oder das jüngste der Kinder auf dem Arm, und die hellen Stimmen der Kinder singen die alten und wunderbaren Weihnachtslieder, und ihre Augen glänzen, wie nur Kinderaugen glänzen können, und dankbares Glück erfüllt die Herzen der Eltern. Vier Kinder hat ihnen Gott geschenkt. Da ist Ernst, ein kluger, echter Junge, der über die Kieselsteine der Ruhr ebenso viel wissen will wie über die Sonne, Mond und Sterne. Und dann ist Elisabeth ein liebes, rücksichtsvolles Mädchen. Sie ist darauf bedacht, der Mutter zu helfen, wo sie nur kann. Und da ist der kleine Friedrich. Er reitet verzückt auf seinem Spielzeugpferd, ein vom Großvater geschenktes Pelzmützchen auf dem Kopf. Und mitten in all dem Familienglück ist das freudige Lallen von dem Kleinsten von Karlchen zu hören. Natürlich macht nicht nur Familie Sinn und Glück hier auf Erden. Aber Gott schenkt auch manchen Ehepaaren auch Kinder, und auch Familie ist ein Geschenk von Gott, aber man kann nicht nur mit Familie oder Kindern glücklich werden, auch segnet Gott auch Ehepaare ohne Kinder und auch alleinstehende Menschen. So ist es nicht, aber Kinder können auch ein Geschenk Gottes sein. Natürlich auch eine hohe Verantwortung. Doch da sehen wir, wie es auch einer Familie gehen kann. Die Mutter richtet ihre Augen jetzt auf Ernst. Was ist nur los mit Ernst? Er ist jetzt auf einmal stiller als sonst. Schon seit Tagen leidet er an einem harten, quälenden Husten. Und in den nächsten Tagen verschlimmert sich sein Zustand. Ernst muss jetzt das Bett hüten. Der herbeigerufene Arzt, Dr. Kipp, macht ein besorgtes Gesicht. Er sagt, das ist Stickhusten. Ein gefährlicher, bösartiger Stickhusten. Ich muss es leider sagen. Und die Eltern sind bestürzt. Denn Stickhusten ist ansteckend und offensichtlich hat diese Krankheit auch bei den anderen Kindern schon begonnen. Friedrich, Elisabeth und Karl, sie alle beginnen mehr und mehr zu husten. Der Arzt kommt wieder und er stellt fest, dass bei Ernst eine Lungenentzündung hinzugekommen ist. Er untersucht die anderen drei Kinder und das Ergebnis ist niederschmetternd. Alle drei haben jetzt Stickhusten. Auch bei ihnen sind die Lungen bereits mit angegriffen. Besteht eine Gefahr für Ernst? Fragt Bodelschwing. Der Arzt sagt, Sie müssen mit allem rechnen. Er war ehrlich. Der Jubel im Pfarrhaus ist längst verstummt. Tag und Nacht ist jetzt nur das Husten der lieben Kinder zu hören. Ist das eine Kind still, atmet es nach einem qualvollen Anfall endlich wieder ruhig, beginnt das andere, das dritte, das vierte beängstigend zu husten. Und die Lungenentzündung, sie greift weiter um sich. In der Nacht zum 12. Januar versucht die Mutter, die kalten Hände und die Füße des kleinen Friedrich zu wärmen. Er streckt ihr seine Hände entgegen, um auf den Schoß aufgenommen zu werden. Und still weint Mutter Bodelschwing vor sich hin. Da recken sich mit letzter Kraft seine kleinen Hände und wischen der Mutter die Tränen aus dem Gesicht. Nur wenige Minuten steht das Herz des kleinen Friedrich still. Elisabeth kämpft leise und ohne Klage. Sie will den Eltern keinen Kummer machen. Sie will sie trösten bis zuletzt. Als in der Nacht zum 20. Januar aus einem leichten Schlaf auffährt, weil ihr Husten den Atem abdrückt, da nimmt Vater Bodelschwing sie aus dem Bett auf seinen Schoß. Er umschließt sein Töchterchen, als könnte er das fliehende Leben halten, aber vergeblich. Auch Elisabeth schließt ihre lieben Augen. Und Karl, das jüngste Kind, es liegt in seinem Bettchen. Schon 14 Tage ist er nun krank. Und er wird immer stiller. Ganz ohne Klage, ohne irgendein Zeichen der Not duldet er. Und schließlich liegt er dort, als sei er schon nicht mehr von dieser Welt. Er ist Sonntag. Abend, den 24. Januar, ohne Schmerz und Kampf eingeschlafen. Bodelschwings Hände, sie zittern und sein Gesicht ist fahl, als er am Tag darauf wieder am Bett seines ältesten Kindes Ernst wacht. Dieser tapfere Junge hat am längsten gekämpft und am schwersten. Vater und Mutter sind am Ende der seelischen und körperlichen Kräfte. Sie haben gebetet, gewacht, gepflegt, zwei Kinder bereits begraben. Erschütterte Freunde kommen ins Haus, in das Haus, in dem nun schon ein dritter kleiner Sarg steht. Und nur einen Tag später, am 25. Januar, hat auch Ernst ausgelitten. Innerhalb von 2 Wochen müssen Vater und Mutter Bodelschwing ihre 4 Lieblinge begraben. Das einst so lebenssprühende Haus ist ausgestorben. Ausgestorben im wahrsten Sinne des Wortes. Friedrich Bodelschwing ist 38 Jahre alt, als diese Prüfungen sein Leben treffen. Seine Frau Ida, 35 Jahre alt, wird bereits das Haar weiß. Dann beginnt ihr Haar auszufallen. Und sie muss eine Haube tragen. Ihr Mann fürchtet, sie könne unter dem Leid zerbrechen. Und wahrscheinlich fürchtet er dasselbe auch für sich. Doch angesichts dieser schweren Wege, die diese Eltern gehen mussten, kommen uns alle menschlichen Worte unsagbar leer und vergeudet vor. Wir werden an die drei Freunde Hiobs erinnert, die zu ihm kamen, also zu Hiob kamen, und 7 Nächte und 7 Tage mit ihm auf dem Erdboden saßen. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz Hiobs groß war. Hiob 2, Vers 13. Doch wer dann das weitere Leben von Ehepaar Bodelschwing ansieht, der betrachtet und sieht, was daraus geworden ist, der sieht mit großem Erstaunen, welch großes Werk aus diesem Ehepaar jetzt hervorgegangen ist. Ein großes Werk christlicher Nächstenliebe von Gott, das Gott mit ihnen tun konnte. Und hieraus gingen dann die weit bekannten Bodelschwingschen Anstalten in Bethel hervor, die es bis zum heutigen Tage noch gibt. Ein Friedrich Bodelschwing hatte es gelernt, in allem Leid zu sagen: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und durch sein persönliches Leid wurde er zugerüstet, dem Leiden und dem Leid vieler Menschen zu begegnen und es zu lindern. Ja, so viel aus der Biografie von Friedrich Bodelschwing. Es ergreift einen, wenn man diese Worte liest. Wie stark Gott auch in ein Leben eingreifen kann und was er alles zulassen kann. Aber Gott entgleist nichts. Und allen denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge hier zum Besten dienen. Indem Bodelschwing und seine Frau durch so großes Leid hindurch mussten und den Tod ihrer 4 geliebten Kinder hinnehmen mussten, auch da wusste Gott, was er tut. Wir wissen nicht, wie sehr diesem Ehepaar die Kinder am Herzen gelegen waren. Manche Eltern, die vergöttern ja auch direkt ihre Kinder, dass sie direkt in Bezug auf Gott im Wege stehen. Aber davon müssen wir hier nicht ausgehen. Gott kann es einfach auch so zulassen, dass er mit solch einem Ehepaar ein großes Werk tun kann. Und wie sehr wurde dieses Ehepaar später von Gott gebraucht, um vielen Menschen in vielen Umständen zu helfen, ob das psychisch Kranke, Behinderte waren oder ob es Arbeiter sind oder Kinder bis zum heutigen Tag, wird vielen, vielen Menschen geholfen. Heute sind die Bodelschwingschen Anstalten nicht mehr das, was sie damals waren. Aber trotzdem finden heute auch noch Menschen Hilfe und Zuflucht. Viele Anstalten werden heute noch unter diesem Namen geführt. Und der Herr Jesus sagt an anderer Stelle: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bringt es keine Frucht hervor. Sei auch gelegentlich bereit, dich in die Erde hineinfallen zu lassen, mit gewissen Dingen zu sterben und auf den Herrn zu hoffen, dass er Frucht daraus bereitet. Mögen wir auch unsere Lebensumstände und Situationen immer wieder aufs Geistliche prüfen und auch geistlich deuten lernen, erfassen und begreifen. Jemand sagte einmal: In jedem Leidenskelche liegt tief auf dem Boden eine Perle. Suche sie nur. In jedem Leidenskelche liegt tief auf dem Boden eine Perle. Suche sie nur. Und natürlich verstehen wir nicht immer alles gleich und sofort. Doch Gott gibt uns oftmals später das Verständnis oder auch Aufschluss darüber, warum dieses oder jenes gerade so sein musste, wie wir es durchmachen mussten. Auch ich kann aus meinem persönlichen Leben bestimmte Dinge heute schon bezeugen. Wenn Gott in meinem Leben nicht Krankheit und Schmerzen zugelassen hätte, oder auch wenn ich über Krankheit dann zum Glauben an ihn gekommen bin und er hätte mich sofort wieder gesund gemacht, wahrscheinlich wäre ich heute nicht in diesem Dienst. Gott hat meine Rückenkrankheit weiter zugelassen und hat es gebraucht, dass ich nicht mehr in den Beruf zurückkehren konnte. So hat Gott mich geleitet, es muss nicht bei jedem so sein. Aber Gott hatte gute Absichten, dass ich über die Krankheit in den Dienst gehe. Und wenn wir schwierige Situationen durchmachen, Leid uns nicht erspart bleibt, so denke daran, Gott ist immer für dich. Und er, unser Herr, hat gute Absichten. Er hat auch weitere Ziele mit dir und mit mir. Ein weiteres Ziel ist natürlich auch das, dass er uns mit jeder Situation und auch mit jedem Leid und mit jeder Prüfung verändern möchte. In Römer 8, Vers 29 lesen wir, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und das ist sein beständiges Ziel mit dir und mit mir. Veränderung. Du sollst in das Bild Jesu hineingestaltet werden. Zu sagen, ja, ich bin doch nicht Jesus. Aber du sollst dich zu ihm hin verändern lassen. Dich nicht dagegen sträuben. Und beobachte dich mal im Alltag. Hast du da die Art Jesu oder lebst du da was ganz was anderes? Jemand hat von diesem Vorgang einmal gesagt, mit einem Christen verhält es sich wie Schmelzen von Silber in einem Tiegel. Christen sind wie Silber im Schmelztiegel. Ein Besucher schaute mal einem Silberschmied zu, der Silber in einem Tiegel erhitzte. Und das Feuer unter dem Tiegel wurde immer mehr entfacht. Also da war, können wir uns so vorstellen, eine starke Flamme oder ein Feuer, eine starke Erhitzung unter dem Tiegel, und da war der Tiegel und in dem Tiegel war das Silber. Und das Feuer wurde entfacht, also die Hitze kam an den Tiegel heran und das Silber fing an zu schmelzen. Und die ganze Zeit blickte der Silberschmied nicht auf das Feuer, sondern in den Tiegel hinein. Ja, das ist doch verrückt, hat der Besucher gedacht. Der Silberschmied beobachtet die ganze Zeit hier das Silber in dem Tiegel. Und der Besucher fragte den Silberschmied, warum beobachten Sie immer nur das Silber so genau? Und der Silberschmied sagte, ich schaue in diesem Tiegel nach meinem Gesicht. Wenn ich mein Gesicht im Silber erkennen kann, dann höre ich mit dem Erhitzen auf. Dann ist nämlich die Arbeit fertig. Das heißt, dann ist das Silber rein geworden und er konnte sich darin spiegeln. Warum zündete der Silberschmied das Feuer unter dem Silber an? Die Antwort lautet, um es zu reinigen, ja, um es vollkommen zu machen und um sein Gesicht darin zu sehen. Und genau das können wir auch aufs Geistliche übertragen. Dasselbe tut nämlich Gott mit uns. Da gibt es große Parallelen. Wenn Gott uns einfach so lassen würde, wie wir sind, dann würden wir seinem Sohn wahrscheinlich kaum ähnlicher werden. Und Gott würde das Bild seines Sohnes kaum in uns erkennen. Wir würden wie das unerhitzte Silber bleiben, unverändert in unseren Charakter- und Wesenszügen. Gott lässt jedoch in seiner Liebe und Erziehung Dinge in unserem Leben zu, woran wir Veränderung erfahren. Ja, und er zündet manches Mal das Feuer unter dem Schmelztiegel an. Und Gott wartet darauf, in dir und mir ein Gesicht zu sehen. Ich habe schon gesagt, welches Gesicht? Das Gesicht seines Sohnes. Gott reinigt uns von allem, was das Bild des Sohnes trüben könnte. Und wir können sagen, ähnlich wie irdische Eltern hat auch Gott ein Leitbild, ein Modell, nach dem er das Leben seiner Kinder gestalten will. Und dieses Leitbild heißt Jesus Christus. Und Gottes große Absicht ist es, für dich und für mich, dass Christus in uns Gestalt gewinnen soll. Und es ist gut, wenn wir das in uns geschehen lassen und wenn wir immer wieder auf Jesus schauen oder beständig auf Jesus schauen und ihn als unser größtes Vorbild hernehmen und auch ihn auch von uns aus immer mehr nachahmen wollen. Jetzt muss ich zum Schluss kommen. Ich habe schon wieder überzogen heute. Ich möchte euch nicht überstrapazieren. Lasst uns am Ende dieser Predigt eines festhalten. Und wenn ihr auch sonst nichts fest, euch heute nichts merken könnt, haltet an dem einen fest. Gott ist für uns. Gott ist für dich. Und Gott lässt Leiden zu. Doch er hat auch mit Leiden und Erschwernissen ein Ziel. Mit dir und mit mir. Er möchte, dass wir für die Ewigkeit zubereitet werden, dass wir Frucht bringen für ihn, und er möchte uns umgestalten in das Bild seines Sohnes. Und er möchte uns vom Leiden in die Herrlichkeit bringen. Und da sollten wir einstimmen, vielleicht gerade am Ende dieser Predigt, dass wir zu all dem, was Gott mit uns vorhat, Ja sagen. Und sagen, ja, Herr, tue dein Werk an mir und mit mir. Und danke, Herr, dass du alle Zeit für mich bist. Das sollten wir dem Herrn am Ende dieser Predigt auch sagen und bekennen. Und ich schließe ab mit Römer 8, Vers 30 bis 32. Welche er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Welche er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Welcher sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen.